Ein Studienkollege von mir hatte sich in einer Gemeinde beworben. Er hat sich da vorgestellt, hat in der Gemeinde mal gepredigt. Und für ihn schien da alles zu passen. Dann kam die Abstimmung in der Gemeinde, ob sie ihn als Pastor wollen. Und die Abstimmung ergaben 60%. Nur knapp unter dem, was nötig gewesen wäre, damit er angenommen wird. Er wurde abgelehnt in dieser Gemeinde. Und das, wo überall Pastoren gesucht werden. Ich war nicht so dicke mit ihm, deswegen weiß ich nicht genau, wie das für ihn war. Aber es muss nicht leicht für ihn gewesen sein. Gott, ich will dir dienen. Ich will deiner Gemeinde dienen. Und jetzt sowas. Und dieser Studienkollege sagt im Unterricht mal einen Satz, der mir hängen geblieben ist und der vieles sehr gut auf den Punkt bringt. Und ich weiß nicht, ob er diesen Satz sagte vor oder nach dieser Erfahrung. Er sagte, das Wertvollste, was wir anderen weitergeben können, ist die Beziehung zu Gott. Das Wertvollste, was wir anderen weitergeben können und auch das Wertvollste, was wir selbst haben, ist unsere Beziehung zu Gott. Und um diese beiden Sachen soll es heute Morgen gehen. Anfechtungen, wenn Sachen schwierig sind und warum Gott das Wertvollste ist, was wir haben. Auch dann, wenn uns Dinge passieren, die uns nicht richtig erscheinen, wo Gott Anfechtungen in unser Leben bringt, Schwierigkeiten, obwohl wir ihm dienen wollen. Und wir gehen diesen Weg heute mit Abraham. Und es ist ein buchstäblicher Weg. Denn Gott sagt ihm etwas völlig Verstörendes. Gott sagt ihm, geh in das Land Moria und opfere dort deinen Sohn Isaak. Geh auf eine Reise und opfere dort deinen Sohn Isaak. Was war bis dahin passiert? Gott wollte durch Abraham und seine Familie die ganze Welt segnen. Das war sein Plan, seine Verheißung. Und dazu hatte er ihnen versprochen, ich schenke euch beiden einen leiblichen Nachkommen, einen Sohn. Sarah, seine Frau, unfruchtbar und beide zu alt. Von Anfang an war klar, hier muss Gott selbst handeln. Abraham und Sarah lernten Vertrauen. Durch verschiedene Anfechtungen durch sollten sie Gott kennenlernen. Und das taten sie. Und dann irgendwann schenkte Gott ihnen den Sohn, Isaak. Gott steht zu seinem Wort. Er segnet sie und fährt damit fort, durch sie die Welt zu segnen. Und dann kommt dieses Kapitel 22. Und ich lese das einmal vor. 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater! Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort einen Altar, schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft für das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Ich möchte noch einmal beten. Und Herr, du bist es, der beansprucht, in diesem Text zu reden. Du bist es, der beansprucht, dass dieser Text von dir handelt. Und wir wollen das glauben. Wir wollen erkennen, was du uns dadurch zu sagen hast. Wir wollen Weisung für unser Leben daraus empfangen. Wir wollen erkennen, wie wir leben sollen, wenn du selbst gegen dich selbst stehst, wenn die Sachen keinen Sinn mehr machen. Wir wollen sehen, was du dann von uns möchtest. Wir wollen sehen, wie du in Kontrolle bleibst, wie du gut bist, dass du gut bist und wie du es machst, dass du Gutes daraus hervorbringst. Bitte hilf uns, das zu sehen, und bitte hilf uns, unser Leben entsprechend einzurichten. Hilf bei allem Hören und Reden jetzt, schenk Kraft und Konzentration und vor allem ja im Herzen. Amen. Anfechtungen und warum Gott das Wertvollste ist, was wir haben. Und wir sehen hier erstens, wie Abraham sagt: Herr, hier bin ich. Wir sehen zweitens einen schweigenden Ringkampf, und wir sehen drittens Gottes Erlösung. Also Gott spricht Abraham an. Abraham. Was sagt Abraham? Hier bin ich. Noch bevor Gott ihn mit irgendwas beauftragt, sagt Abraham: Hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung und ich tue das ganz egal, was du vorhast. Aber damit hatte er nicht gerechnet. Er soll seinen Sohn opfern, seinen einzigen, den er lieb hat, Isaak. Und das stellt alles in Frage, was Abraham bisher geglaubt hat. Wie kann Gott nur? Das ist doch grausam, überhaupt jemanden töten und dann noch den eigenen Sohn. Das kann doch nicht sein. Und ja, bis heute wird das Menschen zur Anfechtung. Was ist das für ein Gott? Es sind ähnliche Fragen wie bei Sodom und Gomorra, was wir vor 3 Wochen hatten. Wer sich da fragt, wie kann das sein mit so einem Gott, kann diese Predigt auf unserer Herren-Homepage gerne nochmal nachhören. Und hier kann sowas wiederkommen. Herr, wer bist du? Was soll das? Und es wäre aber falsch zu glauben, dass sich nur moderne, aufgeklärte Menschen daran stören. Nein, in der Bibel stehen befremdliche Sachen. Und das aber genau deshalb, um es zu thematisieren. Das war für Abraham damals schon eine Anfechtung, eine Prüfung, wie bei Sodom und Gomorra auch. Und ihr sagt der Text das ja selbst, dass Gott das deshalb tut. Gott prüfte den Abraham. Er stellt ihn auf die Probe, testet ihn, fordert selbst diese grausame Sache, aber das mit bestimmten Absichten dahinter. Und die Sache ist, wir wissen, dass es so ist. Abraham weiß das nicht. Für ihn ist das hier vollkommen ernst. Und wir wissen auch, dass Gott Kinderopfer nicht gut heißt. Er verbietet das an anderen Stellen explizit. Zum Beispiel in 3. Mose 18, da heißt es in Vers 21, und von deinen Kindern sollst du nicht einen hingeben, um sie dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Moloch war eine Gottheit der Kanaaniter, dem sie ihre Kinder geopfert haben. Das sollte Israel nicht tun. Das soll keiner tun. Außer Abraham. Für ihn war der Befehl erstmal der, opfere deinen Sohn Isaak. Und das, nachdem er gesagt hat, Herr, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung. Und dann ja, dann wirkt das hart. Und ja, es ist hart. Selbst wenn Gott die Opferung niemals wirklich gewollt hat, aber Gott fordert von ihm und fordert auch von uns aus der Ferne, so etwas überhaupt zu denken. Also wie kann Gott von uns fordern, dass wir denken, etwas zu tun, was Sünde ist, was völlig unmoralisch ist? Er führt uns und er führt vor allem Abraham in ein moralisches Dilemma, in eine psychisch kaum auszuhaltende Situation. Und das Ganze für was? Der Text sagt am Ende der Prüfung, jetzt weiß ich, dass du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Also Gott musste wissen, ob Abraham ihm wirklich alles geben würde. Aber weiß Gott nicht sowieso schon alles? Wie passt das zusammen? Wie passt das hier alles zusammen? Und ich glaube, das ist alles Teil der Botschaft dieses Textes. Selbst wenn Dinge nicht mehr zusammenpassen, selbst wenn Gott gegen Gott steht, zeigt es uns, Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Und dann ist es hier auch nicht einfach nur, Abraham soll seinen geliebten Sohn töten. Nein, die beiden sind ein wichtiger Teil einer größeren Geschichte. Gott hatte den Menschen noch im Paradies die Verheißung gegeben, direkt nach dem Sündenfall, ein Nachkomme von euch wird der Schlange den Kopf zertreten. 1. Mose 3, Vers 15. Ein Nachkomme von euch wird das Böse besiegen, es aus der Welt schaffen. Bei jedem Kind, das geboren wurde, überlegten die Gläubigen, ist er derjenige? Ist er derjenige, der das Böse besiegen wird? Das war die Hoffnung der Welt. Einer wird kommen und die Sünde, den Tod und den Teufel besiegen. Und dann kam Gottes Verheißung an Abraham in 1. Mose 12. Abraham, in dir sei dieser Segen. In dir und deinem Nachkommen sei dieser Segen für die ganze Welt. Ab da wusste man, die Hoffnung der Welt liegt in Abrahams Familie. Wenn stimmt, was Gott gesagt hat, dann ist einer von Abrahams Kindern der eine. Und Isaak ist Abrahams einziger Sohn. Er ist der Sohn der Verheißung, der, den Gott ihnen geschenkt hat. Und jetzt sagt Gott, nimm Isaak weg opfere ich. Und damit fordert Gott von Abraham, dass Abraham die Hoffnung der Welt tötet. Mit dieser Geschichte greift Gott sein eigenes Evangelium an. Er stellt zur Disposition, wird mein Heilsplan gelingen? Wird es diesen einen geben? Und kann man darauf vertrauen, selbst wenn ich Dinge tue, die dem zu widersprechen scheinen? Kann ich auch mit einem toten Isaak meine Verheißung erfüllen? Und es ist spannend, dass der ganze Text keine einzige Silbe darüber verliert, was Abraham dachte und was er fühlte. Und dort trotzdem wird so greifbar, wie voll sein Inneres gewesen sein muss. Der Text beschreibt so ausführlich, was er tut. Macht sich früh am Morgen auf, sattelt seinen Esel, spaltet das Holz. Viele Gedanken, die Abraham sich gemacht haben wird. Fragen, Ängste, Widerwillen. Er hatte gesagt, hier bin ich und jetzt sowas. Und ähnlich kann es auch bei uns sein. Wir haben zu Gott Ja gesagt. Du hast zu Gott Ja gesagt. Aber er brachte dir viele Schwierigkeiten. Du hast angefangen, mehr nach Gott zu fragen, aber plötzlich entdeckst du, er fordert Dinge von dir, die scheinen dir grausam. Du hast zu Gott gesagt, hier bin ich. Aber dann kam von ihm keine klare Berufung, keine Bestätigung, zumindest keine, die du haben wolltest. Du hast gebetet, vielleicht jahrelang, es blieb unerhört, bis heute. Du hast dich ihm hingegeben, warst treu, aber der Segen des Gehorsams kam nicht. Du hast nicht einmal erlebt, wie er deine inneren Sehnsüchte stillt. Wo ist Gott da mit seinen Verheißungen? Will er wirklich Gutes? Warum sieht es so aus, als würde er seine eigenen Pläne nicht wirklich vorantreiben, sondern vielmehr dagegen stehen? Und wenn Zweifel schon da sind, dann bringen auch manche Beteuerungen nichts. Dann scheint Gott so weit weg zu sein. Dann scheint Gott gegen Gott zu stehen. Dann passen Dinge nicht zusammen. Und es scheint im ganzen Universum keine Hoffnung zu geben, kein klarer Plan für diese Welt oder für uns, keine Ordnung, keinen Sinn, kein Leben, keine Freude. Alles nur ein grauer Misch aus Gefühlen, Ängsten und Alltag. Hier bin ich. Aber Gott, warum handelst du gegen das, was du gesagt hast, zu tun? Mir ging es mal eine ganze Zeit so. Es war nicht wirklich gedanklich, sondern von den Gefühlen. Ich hatte mich entschieden, an die Bibelschule Brake zu gehen und habe da auch viel Segen erlebt. Aber so nach eineinhalb Jahren war ich so voll. Wir hatten so viel im Unterricht gehört. Und das alles hat immer mehr Fragen in mir ausgelöst. Und dazu kam, ich sag mal, Liebeskummer. Gab es eine junge Frau, die mich schon mehrere Jahre lang durcheinander gemacht hat. Wir waren so kumpelmäßig befreundet, hatten auch eine gute Freundschaft, aber ich habe mich immer nach mehr gesehnt. Und das wurde in Prag an der Bibelschule noch mehr. Aber ich war innen drin sehr durcheinander. Vor allem auch, was sie anging. Und das alles in dieser Zeit hat mir schlaflose Nächte gemacht. Ich konnte nicht schlafen, bin aufgewacht, konnte ein paar Stunden nicht einschlafen. Ich bin dann oft aufgestanden, rausgegangen, rumgelaufen, da auf dem Gelände, in der Dunkelheit und am Sternenhimmel. Bin rumgelaufen, habe mich mal hingesetzt. Ich hatte gefühlt keinen Zugriff auf mein Inneres. Alles war so ein Misch. Und dazu kam weiter jeden Tag heftige persönliche Inhalte aus dem Wort Gottes im Unterricht. Ich wollte Gott nachfolgen, endlich tun, was richtig ist. Aber die Schwierigkeiten überwältigten mich. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ein paar Monate lang, es war eine schwere Zeit für mich. Und dann gab es vor allem eine Sache, die mich durchgetragen hat, und davon erzähle ich gleich. Aber vorher schauen wir, was Abraham gemacht hat. Also wir wissen nicht, was Abraham dachte und was er fühlte. Wir vermuten seine Gedanken toten, Fragen, Ängste, Widerwillen. Was wir wissen ist, was er getan hat. Er geht. Er handelt gegen den offensichtlichen Anschein. Er handelt entgegen seiner Gefühle, er handelt entgegen seiner Gedanken. Gott, du hast etwas anderes gesagt und darauf verlasse ich mich. Ganz egal, wie das jetzt zusammenpasst, ich glaube, dass du etwas damit vorhast und du darin trotzdem zeigen wirst, wie gut du bist und wie gut deine Verheißungen sind. Er vertraut Gott und seinem Wort und sagt sich jetzt erst recht. Er begibt sich auf die lange Reise, trifft Vorbereitungen und es beginnt das, was mal jemand einen schweigenden Ringkampf genannt hat. Ein schweigender Ringkampf, wie sein Enkel Jakob später auch mit Gott gerungen hat und gesagt hat, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Abraham lässt die Verheißung Gottes nicht los, bis Gott seine Verheißung erfüllt. So Abraham verlässt sich in all dem darauf, dass Gott gut ist und dass Gott tun wird, was er Gutes gesagt hat. Auch wenn er es jetzt sehr, sehr böse zu meinen scheint. Und wir sehen diese innere Haltung Abrahams sehr klar in zwei Versen. Das eine Mal, die beiden sind schon fast da. Abraham gibt Isaak das Holz zum Tragen. Er selbst nimmt Feuer und ein Messer in die Hand. Und da muss Isaak endlich loswerden, was ihn schon die ganze Zeit beschäftigt hat. Mein Vater, wir haben Holz und Feuer. Wo aber ist das Schaf? Wir brauchen doch ein Schaf. Papa, bitte sag mir, wo das Schaf ist. Vers 8, da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Gott wird uns daraus holen. Gott wird ein Schaf finden. Gott wird seine Verheißung erfüllen. Kurz vorher waren die Knechte noch mit dabei. Abraham lässt sie zurück und geht nur mit Isaak den Rest des Weges. Und auch da sehen wir, wie fest sich Abraham an Gottes Verheißung festklammerte. Vers 5. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Abraham geht davon aus, dass er mit Isaak wiederkommen wird. Wir gehen auf den Berg. Und wir werden auch wieder zurückkommen. Warum? Weil Gott versprochen hat, durch Isaak alle Völker zu segnen. Selbst wenn er auf diesem Berg sterben würde. Selbst wenn von Isaak nur Asche zurückbleiben würde. Gott wird sein Versprechen erfüllen. So ähnlich formulierte es einst Martin Luther. Martin Luther überlegte und fantasiert dabei, was Abraham auf dieser letzten Etappe seines schweigenden Ringkampfs gedacht haben könnte. Luther lässt Abraham Folgendes denken. Zitat: Heute habe ich noch einen Sohn. Morgen werde ich aber nichts haben als Asche. Wie lange aber dieselbe wird zerstreut liegen, weiß ich nicht. Das aber weiß ich, dass sie wieder lebendig werden wird. Es geschehe gleich noch in meinem Leben oder nach 1000 Jahren nach meinem Tod. Denn das Wort sagt, ich werde von diesem Isaak, der Asche werden soll, Nachkommen haben. Auch wenn wir nicht weiter wissen. Wenn Gott gegen das Leben und gegen das Gute zu stehen scheint, er wird seine Verheißung erfüllen. Wie können wir Gott vertrauen? Wie können wir glaubensstark sein? Und ihr Lieben, wir müssen nicht den Glauben Abrahams aufbringen. Wir müssen nicht die Prüfungen anderer zu unserer Prüfung machen. Vertraue Gott bei den Dingen, die er in dein Leben bringt. Und nein, auch diesen Glauben musst du nicht aufbringen, nicht aus dir selbst heraus generieren. Glauben heißt, sich fallen lassen. Zu wissen, auch wenn alles andere nicht trägt, Gott trägt. Seine Verheißungen tragen. Wenn du zweifelst, wenn du nicht weißt, wie du die aktuellen Schwierigkeiten bewältigen sollst, schau nicht nach links, nicht nach rechts. Schau nicht auf Abrahams Glauben, sondern lass dich fallen und vertraue Gott, dass er gut ist und dass er irgendwann Gutes daraus hervorbringen wird. Und das kannst du nicht einmal lernen und dann bist du gewappnet für alles, was da kommt. Es werden Lasten kommen. Wir werden durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Nur so kann unser Glaube größer und stärker und widerstandsfähiger werden. Wenn du Jesus folgst, werden Anfechtungen kommen. Und die Anfechtungen werden unterschiedlichster Art sein. Und immer wieder wird es darum gehen, das von Neuem durchzuringen. Und du wirst dabei immer mehr entdecken können, Gott ist dein Halt, Gott ist deine Zuflucht, Gott ist dein Glück. Und er will gute Dinge daraus hervorkommen lassen. Fang an, im Kleinen treu zu sein. Bei Turbulenzen, die da sind, fang an, sie im Vertrauen anzugehen. Oder mach damit weiter, sie im Festhalten an Gott durchzustehen. Und das geht nicht anders als auf Knien. Es geht nicht anders durch ehrliches Beten. Herr, hier bin ich. Auch wenn ich gerade ganz woanders sein möchte oder ich nicht ich sein will, aber Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst und ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Es geht nicht anders als mit Beten, Gott direkt und unmittelbar zu begegnen. Und es geht nicht anders als mit den Ermunterungen und dem Trost der Schrift. Und da eignen sich die Psalmen so hervorragend. Die Psalmen kannst du beten, wenn dir die Worte fehlen. Du kannst sie anhören, sie dir von einer guten Hörbibel oder einem Freund vorsprechen lassen, wenn du sie gerade selbst nicht aussprechen kannst. Du kannst in den Psalmen zu Hause werden. Die Psalmen bringen das Glaubensleben oft so auf den Punkt. Im Psalmen hast du dieses Gesamtpaket von Anfechtungen, Fragen, Klagen, aber auch Lob, Dank und Freude. Und die Psalmen sind das, was ich in dieser Zeit in Prag entdeckt und so schätzen gelernt habe. Nicht nur durch den Unterricht, da hat uns der Lehrer diesen wunderbaren Vergleich mitgegeben. Die Psalmen sind wie ein Schweizer Taschenmesser. Für jede Situation was dabei. Wie ein Schweizer Taschenmesser. Zu den Psalmen kannst du immer gehen. Das hat mir nicht nur der Unterricht nahegebracht, sondern vor allem diese Zeit, diese Herausforderung. Die Psalmen wurden mir da lieb, wo ich mit ihnen gelebt habe. Als ich nachts draußen war, ich habe Psalmen gehört. Rauf und runter, einen nach dem anderen. Ich habe mal einfach zugehört, habe mal laut oder flüsternd mitgesprochen. Und mal waren sie fast nur eine Hintergrundmelodie meiner eigenen Gebete. Und die ganze Zeit in Prag war für mich emotional sehr anstrengend. Sie hat sich gezogen. Es war gefühlt eine lange Zeit, auch wenn ich weiß, andere, auch hier unter uns, kämpfen noch viel länger. Und so ist das auch kein Rezept für immer. Gott hat mich damals durchgetragen. Ich durfte seine Gnadenmittel gebrauchen. Aber hat mir das, was ich damals getan habe, hilft mir das für die Herausforderungen, die heute da sind? Ich würde sagen, nein, ich durfte lernen zu vertrauen und das ist gut und das hilft mir. Aber nein, die Herausforderungen, die heute da sind, muss ich neu angehen. Wir können nicht Kraft im Voraus tanken. Wir können nicht mit richtigen Dingen, die wir tun, absichern, dass kommende Schwierigkeiten weniger Schwierigkeiten sind. Aber wir werden immer mehr entdecken können. Unser Glaube wächst und er wird tiefer und hat ein Fundament und die Gottesbeziehung wird intimer. Und auch in den Schwierigkeiten kann es immer mehr zur Freude werden, mit Jesus zu leben und immer mehr Freude machen, so zu sein und so zu werden, wie er ist. Auch in den Schwierigkeiten. Und dann kommt das, was passiert, wenn Gott gegen Gott steht. Was Gott dann tut. Irgendwann, spätestens rechtzeitig, wird er eine Lösung schenken. Und die wird nicht immer sein, wie wir es dachten oder wie wir es gehofft haben. Aber es wird eine sein, die zu seinem Plan passt. Gottes Erlösung. Abraham hatte geglaubt, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Und er hat es bis zum Schluss geglaubt. Er hat einen Altar gebaut, Holz draufgelegt, hat seine Hand ausgestreckt, das Messer genommen. Und dann kommt ein neues Wort Gottes. Vers 11. Abraham, Abraham, hier bin ich. Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham sieht ein Schaf, es hat sich mit seinen Hörnern in einem Strauch verheddert und Abraham weiß, das ist das Schaf, das ich anstelle meines Sohnes opfern soll. Er wusste und jetzt sieht er es, es ist ein Stellvertreter da. Gott hat einen Stellvertreter geschenkt. Abraham erkennt hier Gott auf eine noch tiefere Weise. Gott lässt ihn erleben. Ich fordere von dir nicht so viel. Ich fordere von dir nicht mehr, als du tragen kannst. Ich fordere von dir weder, dass du die grausamsten Dinge tun musst, noch fordere ich von dir, dass du alle meine Gebote hältst. Sondern zuallererst und als einziges fordere ich von dir, dass du mir vertraust und mich liebst. Und das tust du. Und dann hier, ich gebe dir, was für dein Leben notwendig ist, weil ich dich zuerst geliebt habe. Ich gebe dir das Opferlamm als Erlösung für dich und deinen Sohn. Und dann ist dieser Text hier so voller Hinweise auf den Messias, auf den einen, der Gottes Plan zu Ende führt. Abraham hat geglaubt, dass Gott den Tod zunichte machen kann. Abraham hat geglaubt, dass Gott aus seinem Nachkommen Segen für alle Völker schenken wird. Abraham hat geglaubt, dass Gott ein Opferlamm schenken wird, damit das passieren kann. Abraham hat geglaubt, dass dieser Messias kommen wird, eines Tages. Dass Gott selbst seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, für uns hingibt. Genau das, was er von Abraham gefordert hat, tut Gott selbst. Er ist das Opferlamm, der Stellvertreter, der die Sünde der Welt wegnimmt, indem er für uns stirbt und Gott ihn aus den Toten auferweckt. Er nimmt die Bürde von uns. Er fordert nicht, dass wir den Tod erleiden müssen. Er fordert nicht, dass wir das bekommen, was wir verdient hätten. Er fordert nicht, dass wir irgendetwas verdienen. Er schenkt sich selbst. Das Neue Testament zeigt uns, Jesus ist dieser eine. Der Sohn Abrahams, auf dem die Verheißung ruht. Die Hoffnung der Welt. Als Jesus seinen Dienst in aller Offenheit begann, sagt Johannes der Täufer über ihn, Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gott wird seine Verheißung erfüllen. Jesus führt den Plan Gottes aus, den Gott verheißen hat zu tun. 1. Mose 3, 1. Mose 12 und 1. Mose 22. Überall gibt es diese Hinweise, dass Gottes Plan das von Anfang an war. Jesus heilt den Schaden, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Jesus heilt unsere zerbrochene Beziehung mit Gott. Und du musst nichts aus dir heraus dafür aufbringen. Du musst dich nur ihm anvertrauen, dich fallen lassen, dich an seinen Verheißungen festklammern. So kommst du mit Gott in eine reine Beziehung Und so lebst du mit Gott in einer Beziehung. Und dann wirst du erleben, wenn du ihm in allem vertraust. Und das auch, wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Du lieber was anderes tun möchtest, als Gottes Aufträgen zu folgen, dir es lieber gewesen wäre, wenn er dir andere Dinge in dein Leben bringt. Du kannst in all dem erleben. Jesus, er ist deine Hoffnung, dein Halt, dein Glück und nein, nichts anderes. Habe ich dich, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und dann sind es diese Verheißungen, die Gott uns gibt, an die wir uns festklammern können. Diese Verheißungen, die Peter Reed so gut auf den Punkt bringt und dabei, glaube ich, wirklich nah an dem ist, was Gott uns in seinem Wort verheißen hat und was nicht. Wir hatten dieses Zitat am Anfang bei Abraham schon mal, aber ich bringe es hier einfach nochmal. Peter Reed sagt Folgendes, was Gott uns verheißen hat und was nicht. Gott hat mir sein ewiges Leben versprochen, aber kein langes Leben. Gott hat mir perfekte Gesundheit auf der neuen Erde versprochen, aber nicht auf dieser Erde. Gott hat mir seinen Trost versprochen, aber kein Leben ohne Schmerz. Gott hat mir seine Gerechtigkeit versprochen, aber keine gerechten Menschen. Gott hat mir sein Zuhause im Himmel versprochen, aber kein Haus auf der Erde. Gott hat mir sein Hochzeitsmahl versprochen, aber keinen Ehepartner. Gott hat mir seine Freude versprochen, aber kein Leben ohne Trauer. Gott hat mir seine Kraft versprochen, aber kein Leben ohne Schwäche. Gott hat mir seine Weisheit versprochen, aber kein Leben ohne Fragen. Gott hat mir seine Führung versprochen, aber kein Leben ohne Verwirrung. Gott hat mir seinen Sieg versprochen, aber kein Leben ohne Konflikte. Gott hat mir seine Gegenwart versprochen, aber kein Leben ohne Einsamkeit. Gott hat mir seine Liebe versprochen, aber kein Leben ohne Ablehnung. Gott hat mir seinen Frieden versprochen, aber kein Leben ohne Unruhe. Und das gilt. Auch wenn Gott gegen Gott steht und du nichts davon siehst, dass er dir gerade Gutes will oder Gutes tut, klammere dich an diese seine Verheißungen. Sie alle kommen deshalb zustande, weil Gott seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, für dich und für mich hingegeben hat. Klammere dich an ihn, klammere dich an Jesus. Gott hat das Kostbarste, was er hat, hingegeben. Sie haben es beide freiwillig getan, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir, damit auch wir Anteil haben an dem Kostbarsten, was es in diesem Universum gibt. Gott selbst, eine Beziehung zu dem dreieinigen, allmächtigen und liebenden Gott. Amen. Ja, vielen Dank euch für den Zuspruch oder das Zusingen des Segens Gottes für mich und auch für uns alle anderen oder für alle. Und das möchte ich uns auch noch ja, einmal zusprechen, den Segen unseres Gottes für uns alle. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Hebräer 13, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.